ist, ja. Und es ist so gut, in einer Gemeinde zu sein, wo wir dem Heiligen Geist erlauben zu wirken. Wir sind versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist so gut, dass du hier bist heute Morgen bei diesem heißen, schönen Wetter in diesem noch kühlen Raum. Es ist so gut, dass du da bist. Mein Herz ist so bewegt, auch durch diese vergangene Woche. Es ist für einen Pastor immer auch etwas sehr, sehr Besonderes, wenn er Menschen begleiten darf, die sich taufen lassen. Ja. Und wir haben sechs Menschen am Start. Fünf von denen haben schon gesagt, klare Sache, deswegen bin ich sogar hier. Und die sechste Person sagt, ich muss erst mal gucken, was das ist. Ist vor kurzem gerade zu Jesus gekommen im Alpha-Kurs, vor 6 oder 8 Wochen. Und es ist so schön, mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Im Moment sind das 3 Taufkurse, die wir haben, weil das zeitlich nicht machbar ist, alle zusammenzukriegen. Und dann noch über Zoom und so. Aber wir erleben, dass es für das Evangelium keine Hürden gibt. Und wir freuen uns drauf. Wir hoffen, dass wir das ganze Fest an der Elbe machen können. Noch haben wir keine Bestätigung, dass wir da hingehen können. Aber wir arbeiten dran, dass wir dort in der Elbe am 18. Juli 6 Menschen taufen. 6 ist eine ganze Menge. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Das höre ich als Pastor. Ich kriege ja jede Woche meine Informationen, was abgeht. In Zürich haben sie gerade in einer Gemeinde 21 Menschen getauft. Und sie bereiten sich schon wieder vor, in 8 Wochen die nächste Taufe zu machen. Wir hören das von Karlsruhe, wir hören das von Bonn, wir hören das von Hamburg, wir hören das durch ganz Deutschland. Menschen kommen in dieser Pandemie zum Glauben an Jesus Christus. Wir sollten ihm irgendwie feiern. Ich bin hier ein bisschen überfordert heute Morgen, weil ich muss vor dem Gottesdienst immer einen Check machen, wo ich mich hinstellen kann wegen dem Videodienst. Und dann sind hier Blümchen. Okay. Halleluja. Wir überwinden jedes Hindernis. Und Leute, es lohnt sich als Gottes Kinder hinzuschauen, was Jesus tut in dieser Welt. Und diese Pandemie ist gar nichts Schlechtes. Sie hat unglaubliche Chancen. Und wir müssen nur die Augen aufmachen und die richtige Perspektive haben. Okay, ich mich hier verrede in dem, was mich so vom Herzen bewegt, Menschen, die auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen und zu sehen, das ist Jesus. Also sie haben Innenerfahrungen, sie haben alle Innenerfahrungen und sie formulieren das unterschiedlich, aber sie haben alle Innenerfahrungen und das feiere ich, weil das Leben mit Jesus ist eben keine Religion, es ist nicht etwas, was wir erlernen können, es erwischt uns. Und ich wünsche dir, dass du so viel Glauben in deinem Herzen hast, Glauben dafür, dass es auch Menschen aus deiner Verwandtschaft erwischt und Arbeitskollegen erwischt. Vielleicht denkst du, ich wünsche dem, dass es ihn nicht erwischt, weil ich will ihn gar nicht im Himmel haben. Falsch. Ich wünsche dir, dass du Glauben hast, dass es den Schlimmsten in deinen Augen erwischen kann, weil Jesus voller Liebe ist. Ich wähle heute, jetzt muss ich ans Konzept gehen hier. Ich wähle für uns heute Morgen gerne den Predigttext, der vorgeschlagen wird für uns Pastoren, für alle Kirchen in Deutschland und will mal ohne große Vorrede diesen Text lesen, der ist wohlbekannt. Bitte, bitte schalte nicht ab, das auch kenne ich schon. Der ist wunderschön und ich habe so auf dem Herzen in dieser Woche bekommen, einfach besonders auch die Menschen heute Morgen anzusprechen, die relativ neu mit Jesus unterwegs sind, um ihnen eine Seite von Jesus zu zeigen, von der kriegen wir nicht genug. Lukas Kapitel 15. Ich lese mal den Kontext sogar ab Vers 1, habe ich gar nicht mit auf der Folie, aber Wolfgang wird das schon hinkriegen. Es nahten sich aber zu Jesus alle Zöllner und Sünder. Das ist so ein Begriff, den der Schreiber Lukas verwendet. Zöllner und Sünder fasst er gerne zusammen, um zu sagen, um welche Menschenmenge es sich dreht. Es sind Menschen, die öffentlich Fehler machen. Und das machen wir alle. Die abweichen vom jüdischen Gesetz, die abweichen von den 10 Geboten. Zöllner und Sünder, so fasst Lukas das zusammen. Und Jesus ist mit ihnen ganz nah unterwegs. Und die Theologen der damaligen Zeit murrten und sprachen, dieser Jesus nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und daraufhin erzählt Jesus ein Gleichnis, eine Geschichte. Welcher Mensch, das ist jetzt der Predigttext, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, sagt Jesus, so wird Freude im Himmel sein über einen Menschen, der Fehler macht, der aber seine Richtung ändert, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Soweit der Text. Und ich möchte eine kleine Einleitung geben und mich erstmal von diesem direkten Text entfernen. Das Bild vom Hirten, das Bild von den Schafen, das war den Zuhörern zur Zeit Jesu und Jesus selbst sehr, sehr gut bekannt. Denn die damalige Welt lebte größtenteils von einer Landwirtschaft und Hirten und Schafe spielten in dieser damaligen Zeit eine wichtige Rolle. Denn vielmals war der Reichtum, den Menschen haben durften, vorwiegend aus Landwirtschaft, auf Viehbesitz und aus Kleintierzucht entstanden. Und deshalb war im Alten Testament der Beruf eines Hirten, ich habe das jetzt auch nur aus dem Lexikon, aber ich bin darüber gestolpert, der Beruf eines Hirten im Alten Testament war absolut hoch angesehen. Und mir kam beim Studium dieses Themas so diese Weihnachtsgeschichten, diese modernen deutschen Krippenerzählungen in den Sinn und dachte, irgendwie habe ich in Erinnerung Hirten zur Zeit Jesu, die Engel besuchten die Hirten, das waren so zerlumpte, arme Nichtsnutze irgendwie. Und ich gebe euch jetzt hier auch nicht das Ergebnis, weil ich will das nochmal studieren. Hat sich das in der römischen Zeit verändert? Aber eigentlich war der Begriff Hirte, der Job eines Hirten, ein äußerst angesehener Beruf. Hirte und sein Schaf oder seine Schafherde gehören zusammen. Und das ist in der gesamten Bibel, wenn du da mal mit einer Konkordanz oder im Internet unterwegs bist, googelst mal Hirte und Schafe, findest du viele, viele Stellen im Alten und im Neuen, also in der ersten und in der zweiten Teilbibel. Und schon lange vor der Zeit von Jesus zeigt sich Gott auf diese Weise. Ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht. Gott sagt so oft über Israel, über sein Volk, ich bin der Hirte für mein Volk Israel. Und das ganze Volk Israel ist meine Schafherde. Und wir haben ja schon gelernt, in den vergangenen Gottesdiensten, Bilder haben eine Botschaft. Und nicht alle Details, die wir in einem Bild ausmalen, sind auch Botschaft von Gott. Aber so grundsätzlich, Gott sagt, ich bin der Hirte für Israel. Ist er es denn heute auch für das moderne Israel? Für das moderne Israel im Land Israel, dort, wo so gerade wieder Konflikte waren und sind? Und ich muss euch verkündigen, ja, er ist es. Und wir sollten heute auch im Jahr 2021 als Menschen, als gläubige Kinder Gottes so auf Israel schauen. Israel hat einen Hirten über sich, auch heute. Das moderne Israel, von Tel Aviv bis in den Negev, hat einen Hirten über sich. Und Gott sieht Israel heute noch, heute wieder, als seine Schafherde. Weil er es im Jeremia 31 sagt, hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, hört das Wort des Herrn Deutschland und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. 1948 hat das gestartet und Gott ist immer noch dabei, das Volk Israel zu sammeln. Und er wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Das musst du nicht wieder vergessen. Wenn du an Israel denkst, wenn du von Israel hörst, wenn du über Israel berichten hörst, dann vergiss nicht, heute, ganz aktuell, der Gott, den wir lieben, der Gott, der in unserem Leben ist, wird sich als der Hirte Israels erweisen. Und er betrachtet das moderne Israel wie damals als seine Schafherde. Und er wird die ganze Welt segnen durch das Volk Israel. Ja, und viele von euch kennen dann das, dieses große Kapitel im Neuen Testament aus Johannes Kapitel 10, ja, wo Jesus selber auftritt und sehr, sehr viel an diesem Bild Hirte und Schafe deutlich macht, wo Jesus sich selbst als der gute Hirte ausgibt. Und ich möchte dir das heute Morgen wieder zurufen, in dieser Pandemiezeit, in den Schwierigkeiten, eine Katastrophenmeldung jagt die nächste. Das scheint nicht abzubrechen. Du hast einen guten Hirten mit dir. Ein guter Hirte, so wie Jesus es verkündigt, so wie wir es auch in der Landwirtschaft sehen oder in der Viehzuchthaltung oder Viehhaltung, ein guter Hirte ist bei seinen Schafen. Der nächste Punkt an dich, ja, nimm ihn mit heute Morgen. Ganz einfache, simple Basics. Der Hirte ist bei seinen Schafen. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Zeit. Er ist bei dir. Ein Hirte lebt mit seinen Schafen. Er hat nicht ein Hotel gebucht und blickt dann irgendwo auf die Schafherde. Ein Hirte der damaligen Zeit lebt mit den Schafen. Gott lebt mit uns. Jesus lebt mit dir. Und das ist sein Wunsch. Er hat Interesse, dass du dich täglich zu ihm hältst. Lass mich dir heute Morgen verkündigen, auch gerade denen, die so im Taufkurs sind, Menschen, die noch nicht lange von Jesus etwas wissen. Gott ist verrückt nach Liebe, von Liebe nach dir. Er ist verrückt von Liebe nach dir. Er ist so erfüllt von Liebe nach dir. Darf ich dir sagen heute Morgen, du bist kein Unfall, dass du auf dieser Welt bist. Du bist von Gott geplant, du bist von Gott gewollt, du bist von Gott geliebt. Und egal, was du getan hast, du kannst nicht so viel tun, dass Gott dich nicht findet und dich nicht liebt. Ein guter Hirte, und das ist Jesus, will bei den Schafen leben. Er will bei dir leben. Er will Anteil haben mit deinen Fragen deines täglichen, alltäglichen Lebens. Dass wir doch nach Ausschau halten mögen und es erkennen mögen. Gott sehnt sich nach uns. Er hat die Liebe eines Hirten. Und Gott kennt seine Schafe. Er kennt sie alle, er kennt dich mit Namen, er weiß, wer du bist, er weiß deine innerste Persönlichkeit, weil er sie dir gegeben hat. Er ist ein guter Hirte, er will mit dir leben, er kennt uns, er kennt auch unsere Macken, wenigstens meine. Er kennt meine Macken, er kennt deine Macken und weißt du was, er hat damit kein Problem. Er ist nicht besorgt darum. Weil er möchte in deinem Leben sein Wesen entfalten durch den Heiligen Geist und dich in sein Bild umgestalten. Aber wir sind Menschen und wir können wie Schafe unsere eigenen Wege gehen. Wir können das Weite suchen. Ja? Hast du so eine Schafherde vor Augen und dann findest du immer mal irgendwie ein Schaf, was nicht mehr so gerne bei der Kuschelherde sein möchte und es fängt an, sich zu entfernen. Wir sind dazu geschaffen, mit unserem freien Willen uns von diesem guten Hirten zu entfernen. Das können wir ganz schnell im Lebensalltag. Aber ich glaube, du hast Erfahrungen gemacht, dass du relativ schnell merkst, ups, jetzt habe ich schon wieder ein paar Tage ohne Jesus gelebt. Und dann gehst du wieder zurück. Und dann kommst du wieder zurück zu ihm. Und die Distanz zwischen Menschen und Gott wird immer größer und dann Menschen vergessen Gott. Ich habe mich in der Vorbereitung dieser Predigt an manche Menschen erinnert, wie viel haben wir ihnen, wie viele Menschen sind wir begegnet, die große Nöte haben, haben wir zu Jesus geführt, sind eine Weile bei Jesus geblieben, Gott hat ihnen wunderbar geholfen und dann haben sie Gott wieder vergessen. Jesus hatte auch mal 10 Menschen, die hat er alle von Lepra geheilt und nur einer kam zurück und hat sich bedankt. So sind wir unterwegs in unserer modernen Gesellschaft. Wir haben ja Anspruch, wir haben eine Leistung, die wir abrufen können. Aber Gott will nicht Leistung. Wir haben es letzten Sonntag so wunderschön vom Wolfgang präsentiert bekommen und diese Predigt geht mir immer noch nah. Ich habe überlegt, heute gar nicht zu predigen, einfach die alte nochmal einspielen von letzten Sonntag, weil die so die hängt sich so tief, ja, Gott möchte Beziehung mit uns. Er hat uns einen Rahmen gegeben, in dem wir uns bewegen können. Er will nicht Leistung abrufen lassen von uns und Fakten, sondern ein guter Hirte lebt mit seinen Schafen. Und viele Menschen wissen gar nicht mehr, dass Gott sie zurückholen will. Und das will ich dir auch in Erinnerung rufen für dein alltägliches Leben. Gott ist so drauf, dass er dich immer wieder zurückholen will. Das ist ein guter Hirte. Schafe haben ein schlechtes Orientierungsvermögen. Sie können nicht gut gucken. Sie können nicht gut sich orientieren. Deswegen brauchen sie die Herde und deswegen brauchen sie den Hirten. Und Alleinsein bedeutet, weißt du, was Alleinsein bedeutet? Und das macht mir auch zu schaffen als Pastor, weil ich kenne Menschen, die sich immer mehr in Isolation bewegen und sich schwer helfen lassen. Alleinsein bedeutet, ich höre so viele Stimmen. Und auf was soll ich hören? Wenn ich alleine bin, ich kann das nicht einordnen und wenn ich alleine bin, öffne ich ganz schwer meine Stimme auf Gott, der mich liebt. Das finde ich ein Phänomen überhaupt. Und das merken Menschen, die auch gerade zum Glauben kommen. Plötzlich ist ihnen tauchen sie in eine neue Welt ein. Weißt du, wie die Welt heißt? Gott redet mit mir. Das ist für dich völlig normal, aber das kennt ein Mensch, der Gott nicht kennt, nicht. Wie Gott redet mit mir, Herr. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet mich finden. Gott ist ein redender Gott. Ist das nicht ein Phänomen, dass Gott überhaupt zu mir spricht? Findest du das nicht auch? Und Menschen, die zum Glauben an Christus kommen, die treten in einen Prozess ein. Eine der ersten Fragen ist ja, wie höre ich Gottes Stimme? Und es gibt da kein Programm, kein 3-Punkte-Punkt. Es geht um Beziehung. Ich bin jetzt ein Familienmensch unterwegs, schon seit 33, 32 Jahren. Ich höre die Stimme meiner Frau raus. Ich kenne sie, ich kenne die Stimme von meiner Frau. Und ich höre auch die Stimme meiner Kinder raus. Manchmal veräppeln mich meine großen Töchter, weil sie so ähnlich klingen. Aber in der Regel höre ich die Stimme meiner Tochter aus vielen anderen heraus. Und mittlerweile geht es mir schon mit meinen Enkeln so. Wir haben in unserer Nachbarschaft auch Enkelkinder in deren Familien und so. Und ich merke in meinem Herzen, ich weiß genau, dass das nicht meine Enkel sind. Ich höre da die Stimmen, aber es sind nicht die Stimmen meines Enkels. Das kommt daher, dass man eine Beziehung hat mit diesen Menschen. Und je mehr du Beziehung hast mit Gott, je mehr nimmst du seine Stimme in deinem Herzen wahr. Manche haben Träume, manche haben ganz natürliche Dinge, sie filtern es Stück für Stück raus. Das ist ein Prozess. Das braucht Zeit. So ein altes Ehepaar wird merken, ich weiß, wie meine Frau klingt. Ja? Frau, nicht alte. Frau. Mein Schatz. Kann man immer noch mit 80 sagen. Und Gott redet durch sein Wort. Jesus im Johannes 10, Vers 27 sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand. Das lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein, aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und weil Schafe ein schlechtes Orientierungsvermögen haben, ist es so wichtig, dass sie in der Herde bleiben, dass sie in der Nähe ihres Hirten bleiben. Und ihr Lieben, es gibt keinen anderen Weg, in der Nähe unseres Hirten zu bleiben, als durch das geschriebene Wort Gottes. Ich bin jetzt hier 1,5 Jahre unterwegs in der Corona-Pandemie und mir ist das wichtiger als jemals zuvor in meinem Pastorenjob, uns dringlich und ernsthaft, ganz ernsthaft zu motivieren und zu pushen, dass wir eine tiefe, verankerte Beziehung zum Wort haben. Meine Frau konstatiert mir und sagt, Schatz, was ich bei dir beobachte in den letzten 1,5 Jahren während der Pandemiezeit, du liest mehr Bibel. Na Halleluja, wenigstens etwas, was ich richtig mache. Und ich will das auch selber leben, was ich verkündige. Und ich bin tief überzeugt, dass das ein göttliches, prophetisches Wort ist. Leute, zieht euren Finger. Die Zeiten, in die wir hineingehen, wir brauchen mehr denn je, dass wir verankert sind im Wort Gottes. Und ja, jetzt habe ich als Pastor mehr Zeit als andere für das Lesen des Wortes Gottes. Aber das darf uns nicht hindern, dass wir weiterhin so lausig mit dem Wort umgehen, wie wir es in den letzten 30 Jahren tun konnten. Passiert ja nicht viel. Ja, ich weiß, ich wachse nicht so sehr. Aber hey, es geht um alles oder nichts in der kommenden Zeit. Wenn wir Pastoren zu Tausenden in dieser Welt richtig liegen, dann leben wir in den letzten Wehen dieser Zeit. Und dann das nächste Ereignis, was kommt, ist die Entrückung oder die Wiederkunft Jesu. Sie kommt und die Zeiten werden härter und die Systeme dieser Welt sind soweit. In der letzten Woche hat unsere Bundesregierung mit den großen Wissenschaftlern unserer Zeit in Ehingen, glaube ich, bei Stuttgart, den Quantencomputer eingeweiht und gefeiert. Ich habe noch auf meiner Pastorenkonferenz 2020 von den Experten von IBM, die standen vorne auf der Bühne und haben uns gesagt, was kommen wird, gelernt, dass das Ding erst in 3, 4, 5 Jahren fertig ist. Es ist tatsächlich schon 21 fertig. Schau dir an, schau in die Welt. Es gibt niemanden mehr, der sagen kann, ich habe von ihnen nichts gewusst. Wir leben in Zeiten, wo wir uns hineingraben müssen in die Bibel. Ich glaube, hier sitzt noch einer, der gesagt hat, was Corona in mir gemacht hat beim letzten Alpha-Kurs-Seminar. Ich glaube, Alex war das. Ist, dass ich mehr Bibel gelesen habe als jemals zuvor. Und das ist nicht ein besonderes Highlight, was vergehen soll, sondern das ist der Schlüssel für unser spirituelles Überleben. Das Wort Gottes, im Wort Gottes. Alles muss am Wort Gottes geprüft werden. Das rufe ich auch denen zu, die jetzt kurz bei Jesus sind. Ja, ihr habt Träume, ihr habt Visionen, das ist alles schön und gut. Aber alles, alle Gefühle, die ihr so habt, die euch auf Jesus hinweisen, alles, ist alles schön und gut, muss auf das Wort gegründet sein. Es darf nicht losgelöst sein vom Wort. Ich darf nicht sagen, meine Gottesbeziehung beruht auf Träumen und Visionen. Das haben andere schon gesagt in den letzten 2000 Jahren und sind vom Glauben abgefallen. Was uns halten wird, ist die Nähe zum Wort Gottes und der ehrliche Umgang zur Bibel. Und da redet Gott heraus. Meine Schafe hören meine Stimme. Wie? Indem ich die Bibel einfach lese. Ich habe jetzt einmal in einem Vormittag innerhalb von 2 Stunden die komplette Offenbarung gelesen, weil ich, habe es euch ja letztes Jahr gesagt, gelernt habe, die Urgemeinde hat das Ding im Gottesdienst gelesen, von 1 bis 21. Und wir stöhnen, wenn wir Abschnitte lesen und so. Nein, es ist machbar. Es ist machbar. Ich wünsche dir Abende zu Hause, Fernseher aus und 2 Stunden Bibel lesen. Einfach lesen. Wir kommen daran nicht vorbei. dieses ewige Leben bekommen, ist eine todernste Sache. Todernste Sache. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird ewig leben. Diese Welt wird verändert. Jesus wird einmal kommen in diese Welt und diese Welt wird verändert werden und eine neue Welt wird geben. Aber jetzt zurück zu dem Text endlich mal. Warum kam eigentlich Jesus? Warum diese Mühe? Hier der Vers 4 aus Kapitel 15, den wollen wir nochmal lesen. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er findet. So wird Freude im Himmel sein, sagt Jesus, über einen, der sich finden lässt. Wir leben alle auf dieser Welt. Gott hat diese Welt gemacht. Und weißt du, was Jesus heute ist? Er ist ständig am Suchen nach seinen Schafen. Jeder Mensch ist sein Schaf. Gott hat die Menschen nicht geschaffen zum Verderben, zum Verhungern, zum Elend angucken. Er hat die Menschen geschaffen, dass wir erlöst mit ihm sind. Und er ist heute unterwegs, Menschen zu suchen. Mich zu suchen. Auch als sein Kind immer wieder zu suchen. Er ist dabei zu suchen. Wenn er merkt, ich verliere mich ein bisschen, ich entferne mich, das ist meine große Hoffnung. Viele Pastoren sind jetzt schon am Weinen, wie die Gemeinden geschrumpft sind, unsere glücklicherweise nicht. Aber hey, lass uns Glauben haben, dass Jesus diejenigen, die sich zurückziehen, wieder sucht. Dass wir eine Suchermentalität entwickeln. Deswegen ist meine Überschrift der Predigt nicht wie in vielen Bibeln, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen. Nein, das gefundene Schaf, der gefundene Groschen, der wiedergekommene Sohn, nicht der verlorene Sohn, der gefundene Sohn. Das wäre die dritte Geschichte, die Jesus dahintereinander bringt, um eins klarzumachen, Gott ist ein Suchender. Und du musst nicht Angst über dein Leben haben, er wird dich wiederfinden. Nichts kann dich aus der Hand und aus der Liebe Gottes reißen und trennen. Gott, Jesus, ist ein Suchender. Wird er nicht die 99 mal kurz ruhen lassen, um sich wieder bemühen, dich zu finden? Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Diese Predigt gilt für beide Bereiche von Menschen in unserer Gemeinde, die gerade zum Glauben gekommen sind. Sagen, Mensch, Jesus hat mich gefunden, ich feiere noch mein Bekehrungserlebnis und ich mache das äußerlich fest, was in meinem Herzen in einem Prozess abgegangen ist. Ich habe Jesus gefunden, er hat mich gefunden. Aber das gilt auch für uns Gläubige in unseren Bereichen, wo wir uns in Bereichen unseres Lebens durch Begierden, durch Dinge, wo du merkst, das gefällt Gott nicht, von ihm entfernen. Gott ist auf der Suche, uns zu finden, nicht zu verdammen. Nicht zu verdammen. Wo wir wirklich auch in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Denken und Leben, mir fällt kein cleveres Wort ein, gar ausmachen müssen, ist diese dämliche Scham. Ja, ich habe was falsch gemacht. Es ist ja schon blöd genug. Aber jetzt noch diese Scham, das ist das Werk des Teufels. Scham hat unter uns Christen nichts verloren, weil Jesus uns vergibt. Weil er uns wieder integriert. Das verstehen viele Menschen nicht. Viele Christen nicht. Und dann entfernen sie sich. Nein, Jesus will suchen und integrieren und heilen. Weißt du, was er tut? Wenn er es gefunden hat, wenn du dich hast finden lassen, dann legt er dich mit Freude auf seine Schulter. Das ist Gottes Wesenszug, Liebe. Das Interesse des Gegners, des Teufels ist, Beziehungen kaputt zu machen, Ehen kaputt zu machen. Aber Jesus legt dich auf seine Schulter. Er nimmt dich an und er heilt dich. Er heilt dich da. Das ist auch ein schönes Bild. Na klar, lege ich meine Kinder oder meine Frau nicht auf die Schulter. Aber noch schlimmer wäre es, wenn ich meine Kinder übers Knie lege, oder? Also wir haben die Wahl, ob wir Menschen übers Knie legen oder über unsere Schulter legen. Weißt du, wenn du mit deinem Partner irgendwie denkst, jetzt ist ein Ende erreicht oder so, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gott will Beziehung. Und Beziehung heißt, dass wir uns einander auf die Schulter legen und tragen und nicht übers Knie. Wenn du nicht, dann. Ich warte jetzt so lange, bis. Kehr du erstmal um, dann kannst du zu mir kommen. Diese ganze egoistische Haltung. Jesus legt dich nicht übers Knie, wenn du einen Fehler gemacht hast. Er legt dich um seine Schultern. Er trägt dich. Er liebt dich. Und dieses Wesen sollten wir in unsere Gemeinde tragen, in unsere Familie tragen, in unsere Beziehungen hineintragen, dass wir als Christen in dieser kalt gewordenen Welt, wo jeder den anderen übers Knie legt, verbal, hinterm Rücken, wie viel Knie da geschunden werden, dass wir Menschen auf unseren Schultern tragen, indem wir sie vor Gott bringen, indem wir für sie beten, indem wir innerlich immer wieder zurückkehren, ihnen zu vergeben und irgendwie gucken, dass wir ein Bin für dich, nicht gegen dich. Und wenn Gott dich auf seine Schulter trägt, dann erlebst du Heilung in vielfacher Weise. Und begrenze Gott nicht. Deswegen, lass Gott Gott sein. Ja. Letzten Sonntag Predigt hieß, Gott hat keinen Plan und er gibt uns einen Rahmen. Wunderschönes Bild. Aber lass mich dir verkündigen, aus unserem Blickwinkel Gott gegenüber dürfen wir ihn nicht in einen Rahmen passen. Er ist größer, als du denkst, dass er ist. Er hat größere Ideen, größere Möglichkeiten, Wunder zu tun für dein Leben, als du dir vorstellen kannst. Pass bitte Gott nicht in eine Box. So ist Gott. Dass Gott sagt, gib das in seine Gebote und sagt, macht euch kein Bild von mir. Warum? Weil Gott größer ist als dein Bildrahmen, den du von ihm hast. Er hat Wege, er hat Gedanken, er hat Möglichkeiten. Er ist Gott, er ist unbegrenzt. Pack ihn nicht in eine Box. Im Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat er getan für dich. Er hat sein Leben für dich gelassen, damit du dich auf seinen Schultern tragen lassen kannst in die Ewigkeit hinein. Also Jesus sagt, Leute, Freunde, hört mal zu. Ich gehe zu Zöllnern und Sündern, zu Menschen, die nicht perfekt sind, zu Menschen, die meinen, sie sind nicht würdig. Warum? Weil es Schafe sind, die ich finden will. Und wenn ich sie finde, lege ich sie auf meine Schultern, um sie zu heilen, um sie zu tragen, um ihnen wohl zu tun. Du bist nicht alleine. Um sie wieder zurückzubringen zur Herde. Und dann drittens, Vers 5, wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, ich habe ein Schaf gefunden. Ich habe mein Schaf wiedergefunden. Hey, wenn wir Hauskirche haben, wenn wir in kleinen Teams unterwegs sind, wenn wir miteinander voneinander hören, lass uns diesen Spirit haben, wie Jesus es sagt, lass uns freuen über einen, der wieder zurückkommt. Einen, der belehrbar ist, einen, der sich finden lässt, einen, der nicht sagt, ich lasse mir von niemandem was sagen. Freunde, lass uns nicht so unterwegs sein als Christen mit einer Haltung, die hat ja Ursachen und Gott und wir verstehen das ja. Das sind Gründe, warum du so verletzt bist. Aber hey, lass uns das immer wieder ablegen, diese Haltung, ich lasse mir von niemandem was sagen. Wir brauchen einander. Ein Schaf hat schlechte Orientierungsvermögen. Lass uns das lernen. Wir sind nicht in der Lage, alleine durchs Leben zu kommen. Wir brauchen die Church, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen die Familie. Gott sucht das eine. Und das Letzte, was ich mir nicht verkneifen will zu predigen, ist den Blick auf Menschen, die hier in unserem Landkreis in den nächsten Monaten und Jahren von Gott gefunden werden wollen, durch dich, durch dich, durch dein Leben. Wir Christen haben eine Aufgabe in dieser Zeit, Hoffnung zu verbreiten. Hoffnung, berechtigte Hoffnung ist positive Zukunftserwartung. Lass uns nicht jammern, lass uns lernen, nicht undankbar zu sein. Lass uns diese Hausaufgabe so lange machen, bis wir unser Blatt voll haben. Die Frage ist, was hat die Pandemie Gutes für dein Leben getan? Ich werde dich weiter und weiter nerven. Weil wir Christen sind nicht da, um zu meckern und zu schimpfen und zu jammern und undankbar zu sein, sondern wir sind Hoffnungsträger. Es geht uns gut mit unserem Herrn. Wir sind bei ihm, wir kennen ihn, er führt uns. Und er führt uns bis ans Ende. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Weißt du, was passieren wird? In Offenbarung 11, Vers 15 steht, nun gehören die Reiche dieser Welt, die Königreiche dieser Welt, Deutschland, Frankreich, Dänemark, China, Nordkorea, Russland. Nun gehören die Reiche dieser Welt unserem Herrn und seinem Christus, seinem Messias. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Nationen, die wir dieses jetzt noch auf der Landkarte finden, sie werden einmal dem guten Hirten gehören. Jesus outet sich dort nicht und sagt, ja, sorry, jetzt bin ich Politiker, jetzt muss ich mal diese gute Hirte-Seite ablegen. Er bleibt für alle Zeit der gute Hirte für alle Nationen. Und er trainiert es jetzt schon mit dir und mit mir. Und er wird sein Volk einsetzen, in dieser neuen Welt zu führen und zu leben und zu herrschen mit ihm. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Diese Reiche dieser Welt, auch China gerade, was gerade mal ganz top sich gegen den Gott des Himmels richtet, wird es sehen, dass eines Tages Jesus diese Nation regieren wird. Als guter Hirte. Das Worship-Team kann kommen. Und ich möchte den letzten Vers einbetten in mein Gebet. Lass uns zusammen beten für. Petrus. Nein, der Schreiber des Hebräerbriefes, Entschuldigung. Es schreibt im Hebräer 13, ab Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Gebet ist auch mein Gebet, dass Gott in dir, in mir, alles Gute erfüllt, damit wir hier als Jesusgemeinde, wir als Christen in diesem Landkreis oder wo wir herkommen, seinen Willen tun, indem er in uns das produziert, was ihm wohlgefällig ist. Und der Hebräerschreiber sagt, es ist der Gott des Friedens, und es ist Jesus, der große Hirte der Schafe. Er bleibt der Hirte für Israel und er bleibt dein Hirte, der dich führt, der dich leiten will. Und Jesus, wir wollen antworten auf diese Predigt. Ich möchte Schaf sein in deiner Herde. Ich möchte nicht zickig sein, kein Bock sein. Ich will auch nicht von der Klippe springen. Ich will auch nicht entscheiden, wegzugehen, Jesus. Ich will bei dir bleiben. Sowohl bei dir als auch in der Schafherde. Wir brauchen einander. Heiliger Geist, schaffe in mir ein belehrbares Herz. Und mach es, dass, wenn immer ich es brauche, ich mich auf deinen Schultern ausruhen kann. Führ mich dahin. Tu es. All das, was wir verkündigt haben heute Morgen, das kriegen wir nicht in eigener Kraft hin. Deswegen bete ich, dass der Gott des Friedens, der große Hirte der Schafe, den Gott aus den Toten auferweckt hat, dass er in euch all das Gute vollende, damit ihr seinen Willen tut, bei ihm zu bleiben, indem er in euch schafft, diese Herzenswilligkeit, diese Bereitschaft, diese Liebe zum Wort Gottes, diesen Hunger danach, sich Zeit zu schaffen, das Wort zu lesen und zu verinnerlichen. Dass wir tief gegründet sind in seinem Wort. Das bete ich durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist von Ewigkeit zu Ewigkeit für dein und mein Leben. Der Herr Jesus segne dich mit diesem Gebet in Jesu Namen. Amen.